Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Nein des Bundes wollen jetzt die Länder dem Autobauer Opel helfen. Das kündigten die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Standorten nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Brüderle an. Gestern hatte Brüderle Bundeshilfen für den Autobauer abgelehnt. Nach dem Gespräch heute im Kanzleramt unterstrich Merkel, dass der Bund keine Zusagen über Hilfen aus dem Deutschlandfonds machen könne.
Wir sind Opel, die Rüsselsheimer Mitarbeiter tragen sie wieder ihre Protest-T-Shirts. Die Angst um ihre Arbeitsplätze, sie ist wieder da, durch das Nein des Wirtschaftsministers zu den von General Motors verlangten Bürgschaften.
Was der Brüderle macht, ist eigentlich nicht okay. Viele Arbeitskollegen sagen, dass es nicht okay ist, gell? Und viele sind gegen FDP.
Knallharte Entscheidung, ohne Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob das richtig war oder nicht.
Rainer Brüderle ist davon überzeugt, dass es richtig ist, Opel keine Bundesbürgschaft zu geben. Diese Position setzt er durch, auch gegenüber der Kanzlerin.
Die Bürgschaft ist abgelehnt. Die Länder werden jetzt miteinander prüfen, ob sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv werden, was sie dabei machen. Und die gute Botschaft ist, dass Herr Reilly, ja der Chef von Opel, erklärt hat, alle Standorte aufrechterhalten werden.
Finanzhilfen von mehr als 1 Milliarde Euro, also vom Tisch. Angela Merkel verweist auf andere mögliche Geldquellen für den Konzern.
Hier will ich als erstes sagen, dass Opel natürlich wie alle anderen Automobilunternehmen eine Möglichkeit haben, auf Forschungsmittel des Bundes zuzugreifen, zum Beispiel wenn es um neue Antriebstechnologien geht.
Die Bundesländer mit Opel-Standorten haben bis zuletzt auf Zusagen aus Berlin gehofft, vergeblich. Nun prüfen sie eigene Finanzhilfen für den angeschlagenen Autobauer.
Wir werden deshalb unsererseits alles tun, um zu helfen, um zu stabilisieren. Aber zunächst mal herrscht eine bittere Enttäuschung vor.
Die 4 Bundesländer wollen helfen, aber wie, wenn ihre Kassen weitgehend leer sind? Klar ist, die Landesregierungen wollen sich gut absprechen, mögliche Hilfsangebote koordinieren. So soll verhindert werden, dass General Motors einen deutschen Standort gegen den anderen ausspielen kann.
Nicht nur die Opel-Krise beschäftigt die Regierung, auch der Streit über die Haushaltspläne schwelt weiter. Erneut wurden heute Forderungen aus der Koalition nach höheren Steuern für Spitzenverdiener laut. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte dagegen die Sparbeschlüsse als sozial ausgewogen. Zugleich kritisierte sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aber den Ton zwischen FDP und CSU in der Regierung.
Kein Tag ohne Nadelstiche in der Koalition. Heute attackierte CSU-Chef Seehofer ausgerechnet Norbert Lammert, der als Bundestagspräsident und CDU-Abgeordneter die doppelten Bezüge bekommt und das beschlossene Sparpaket für sozial unausgewogen hält.
Der Bundestagspräsident könnte ja als Pfzieher von 2 Gehältern eines abliefern. Dann ist es ein Beitrag dazu.
Während die CSU also zum Sparpaket steht, geht die Diskussion in der CDU weiter. Die Idee, den Spitzensteuersatz zu erhöhen und damit die Kürzungen im Sozialbereich populärer zu machen, hat weiter ihre Anhänger.
Sie kennen ja, dass es zurzeit eine Debatte darüber gibt, auch in CDU und CSU. Ich glaube, das ist wie immer bei Vorschlägen der Regierung, was in den Bundestag reingeht, kommt immer verändert raus.
Die Liberalen wieder einmal empört über den unsicheren Kantonisten, den Koalitionspartner. In der Kabinettsklausur sei man ganz bewusst nicht den einfachen Weg von Steuererhöhungen gegangen, sondern habe Spardruck erzeugt und das doch gemeinsam.
Die Koalition selbst, die Koalitionsspitzen sind handlungsfähig. Es stellt sich aber heraus, dass es in der Union einzelne Stimmen gibt, die andere Auffassungen vertreten. Also muss die Union intern auch eine Linie herstellen, damit wir gemeinsames Regierungshandeln zeigen können.
Eine zusätzliche Einnahmequelle wurde in der Sparklausur noch gefunden. Wie erst heute bekannt wurde, soll die Lkw-Maut auch auf 4-spurigen Bundesstraßen erhoben werden. Das bringt dann mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr.
In der Bildungspolitik will die Regierung nicht sparen, im Gegenteil. Bund und Länder hielten heute bei einem Gipfeltreffen in Berlin daran fest, die Ausgaben für Bildung und Forschung bis 2015 auf 10% des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Doch offen bleibt, woher am Ende das Geld kommen soll. Die Länder fordern mehr Mittel vom Bund. Bundeskanzlerin Merkel sieht dafür aber bis zum Jahr 2013 keinen Spielraum. Die etwa 240.000 Beschäftigten im Bankgewerbe erhalten von Januar an 1,6% mehr Geld. Zusätzlich gibt es im August eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro. Gewerkschaften und Arbeitgeber einigten sich außerdem darauf, die Mitarbeiter besser vor Stress zu schützen. Die Gewerkschaft Verdi hatte vor allem einen Schutz der Anlageberater vor zu hohem Verkaufsdruck gefordert. Die niederländische Regierung unter Ministerpräsident Balkenende ist abgewählt. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen verloren seine Christdemokraten fast die Hälfte der Sitze. Balkenende kündigte seinen Rückzug an. Deutlichen Zugewinnen konnten rechte Parteien. So zogen die Rechtsliberalen an den Sozialdemokraten vorbei. Dritte Kraft wurde die Partei des Rechtspopulisten Wilders. Er hatte im Wahlkampf islamfeindliche Töne angeschlagen und will jetzt mitregieren.
Alles schön beschaulich, dazu maximale Freiheit für jedermann. So sah es lange aus, das Bild von den Niederlanden. Doch nun lässt er sich hier feiern, Rechtspopulist Geert Wilders. Platz 3. Niemand hat so viele neue Wähler gewonnen wie der Mann, der wegen Volksverhetzung vor Gericht steht. Seinen Anhängern ruft er zu: Heute haben die Niederlande weniger Islam gewählt. Es wäre nicht demokratisch, wenn die anderen Parteien uns meiden. Ob man uns mag oder nicht, wir sind Gewinner. Mit uns muss man reden. Wilders in die Regierung? Er entscheidet. Mark Rutte, 43 Jahre Ex-Manager, wird demnächst unser Nachbarland regieren. Die Frage ist, mit wem? Hartes Sparen hatte der Rechtsliberale im Wahlkampf versprochen und eine härtere Hand gegenüber Zuwanderern. Deutet sich da ein Rechtsbündnis an? Mancher jedenfalls stellt Rutte schon mit weißer Wildersmähne dar. Oder aber Rutte entscheidet sich für die gemäßigte Variante und diesen Mann. Job Cohens Sozialdemokraten wurden Zweiter. Die Regierungsbildung wird kompliziert, weil das Wahlergebnis alles andere als eindeutig ist. Außer für ihn. Die Christdemokraten um Jan-Peter Balkenende verloren fast die Hälfte ihrer Wähler. Der Ministerpräsident kündigte seinen Abgang an. Eine Regierung aus bis zu 4 Parteien. Der Regierungschef aus einer Partei, die seit fast 100 Jahren nicht mehr an der Spitze stand. Mittendrin ein Rechtspopulist, der ganz extreme Positionen vertritt. Die Niederlande haben alles andere als Stabilität gewählt. Mitten in der Eurokrise.
Die NATO steht vor massiven Einsparungen und Strukturreformen. Generalsekretär Rasmussen kündigte beim NATO-Rat in Brüssel Kostensenkungen von 1,5 Milliarden Euro an. Als Gründe gelten die Finanzkrise und die steigenden Kosten des Afghanistan-Einsatzes. Im Gespräch ist unter anderem, Kommandostellen abzubauen und Hauptquartiere zu schließen. An den Plänen zu einer eigenen Raketenabwehr hält Rasmussen aber fest.
Hätte die NATO so viel Geld wie Kies, bräuchte sie nicht zu sparen. Genau gegenüber dem alten entsteht die Baustelle für das neue Hauptquartier. Geplant wurde es zu Zeiten, als die NATO noch auf Expansionskurs war. Heute drücken die Staatsdefizite auf das Bündnisbudget. Jetzt tritt NATO-Generalsekretär Rasmussen kräftig auf die Bremse. Die NATO soll schlanker werden.
We must cut.
Wir müssen Fett abschneiden, keine Muskeln. Beim Einsparen sollten wir aber darauf achten, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit im Falle eines Angriffs von außen nicht verlieren. Unter den NATO-Verteidigungsministern suchte der drahtige Däne heute nach Verbündeten, denn seine Sparvorschläge sorgen unter den Mitgliedern für Zündstoff. Rasmussen möchte 6.000 von insgesamt 13.500 Stellen streichen. 6 der 11 militärischen NATO-Hauptquartiere sollen geschlossen werden und auf 11 der 14 NATO-Dienstleistungsagenturen könnte verzichtet werden. Die Einsicht ist vorhanden, doch keiner macht den ersten Schritt. Auf die NATO-Präsenz will kein Land verzichten, jetzt soll es eine Arbeitsgruppe richten.
Von den 11 Hauptquartieren der NATO muss vorher definiert werden, was sie erfüllen sollen und welche dann durch Zusammenlegung oder durch Straffung eingespart werden können.
Der größte Feind der NATO ist gerade die Finanzkrise. Sie zwingt das Militärbündnis zu völlig neuen Denkweisen. Von weiser Zurückhaltung ist plötzlich die Rede, wenn es um neue internationale Konfliktherde geht. Der Sparzwang könnte sogar den Abzug aus Afghanistan beschleunigen.
Rund 15 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica während des Bosnienkrieges sind heute 7 Angeklagte verurteilt worden. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verhängte gegen 2 der mutmaßlichen Haupttäter eine lebenslange Haftstrafe. Die anderen 5 Angeklagten erhielten Gefängnisstrafen zwischen 4 und 35 Jahren. 1995 waren bosnisch-serbische Soldaten in die von Muslimen bewohnte Stadt Srebrenica einmarschiert und hatten mehr als 7000 Männer und Jugendliche getötet.
In Afghanistan sind bei einem Attentat auf eine Hochzeitsgesellschaft mindestens 40 Menschen getötet worden. Der Anschlag ereignete sich in der Provinz Kandahar im umkämpften Süden des Landes. Nach Angaben der Provinzregierung sprengte sich ein Selbstmordattentäter der Taliban in die Luft. Ziel des Anschlags sei die Familie eines hohen Beamten gewesen. Die Taliban bestritten eine Beteiligung an dem Anschlag.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den israelischen Schriftsteller David Grossmann. Der Stiftungsrat begründete seine Entscheidung damit, dass Grossmann sich aktiv für die Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern einsetze. In seinen Büchern versuche er, nicht nur die eigene Haltung, sondern immer auch die von Andersdenkenden zu beschreiben. Die Auszeichnung wird traditionell am Ende der Frankfurter Buchmesse verliehen. Die umstrittene Kündigung einer Berliner Kassiererin, die liegengebliebene Pfandbons eingelöst hatte, ist aufgehoben. In dem Fall ging es um 1,30 Euro. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschied heute, der Schaden für den Arbeitgeber sei relativ gering gewesen und das Vertrauen durch den Vorfall nicht völlig zerstört.
Große Freude bei Barbara Emme, die Freunde und Unterstützer Emily nennen. Seit 2 Jahren kämpft sie gegen ihre Kündigung und die hat das Bundesarbeitsgericht heute aufgehoben.
Ich habe es gehofft. Ich habe es immer wieder gehofft. Irgendwo muss doch Gerechtigkeit sein.
Über 30 Jahre lang hatte sie als Kassiererin gearbeitet, 15 davon bei der Supermarktkette Kaisers. Bis Februar 2008, fristlose Kündigung wegen des Verdachts der Unterschlagung. Es ging um 2 Pfandbons im Wert von 1,30 Euro. 2 Vorinstanzen gaben dem Arbeitgeber Recht, doch das Bundesarbeitsgericht bewertete heute den Fall anders. Der Diebstahl sei zwar ein schwerer Verstoß, doch es müsse abgewogen werden gegenüber den Folgen einer Kündigung. Zudem sei der Schaden gering und wichtig sei...
Der Umstand, dass sie sehr lange beschäftigt war, 31 Jahre, und dass der Senat angenommen hat, da keine Beanstandungen vorher im Arbeitsverhältnis vorkamen, dass eine Warnung Not getan hätte vor diesem scharfen Schwert der außerordentlichen und der ordentlichen Kündigung, dass erstmal eine Abmahnung hätte erklärt werden müssen.
Enttäuschung bei Kaisers Tengelmann. Eine bloße Abmahnung ist für den Arbeitgeber keine gute Lösung.
Das ist für den Einzelhandel ein Riesenproblem, weil wenn man nicht mehr kündigen darf, sondern wenn man die Mitarbeiter einfach nur abmahnt, ja, dann hat man sie weiterhin. Und ob jeder sich durch eine Abmahnung davon abhalten lässt, zukünftig weitere Straftaten zu begehen, das ist doch mehr als zweifelhaft.
Das Urteil ist zwar eine Einzelfallentscheidung, aber auch ein Fingerzeig an Arbeitgeber, dass eine Kündigung bei geringfügigen Beträgen nicht immer Bestand hat.
Günter Jauch wird in der ARD den Polit-Talk am Sonntagabend übernehmen, und zwar vom Herbst nächsten Jahres an. Der Moderator stimmte einem 3-Jahres-Vertrag zu. ARD-Gremien müssen die Übereinkunft noch billigen. Anne Will soll einen neuen Sendeplatz erhalten. In diesem Zuge stellt die ARD ihr Programmschema um. Dann sollen auch die Tagesthemen von montags bis donnerstags stets zur gleichen Zeit beginnen. Für Millionen von Fußballfans hat das Warten morgen ein Ende. Die Weltmeisterschaft in Südafrika beginnt. Im ersten Match bei der ersten WM auf afrikanischem Boden treffen die Gastgeber am Nachmittag auf Mexiko. Auch für die deutsche Mannschaft wird es langsam ernst.
Der Bundestrainer lässt sich nicht in die Karten schauen. 3 Tage vor dem WM-Auftakt gegen Australien gewährte Joachim Löw den Medienvertretern zwar einen Trainingseinblick, viel zu sehen bekamen die allerdings nicht. Ballsicherheits- und Passgenauigkeitsübungen standen auf dem Programm für die Öffentlichkeit am Vormittag. Dazu jede Menge gute Laune. Das deutsche Team wirkt selbstbewusst und hochkonzentriert zugleich.
Klar ist ein gewisser Druck da, weil wir ja auch als Favorit ins Spiel gehen. Und wie ich eben gesagt habe, wir wollen das Spiel positiv angehen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Es wird nicht einfach, aber wir müssen das Spiel gehen und wollen das Spiel unbedingt gewinnen mit allen Mitteln.
Allen Anschein nach sind die 23 Spieler topfit. Klose hat im Sturm offenbar die Nase vorne im Duell mit Kakao, obwohl der in den letzten Testspielen überzeugte. Über alle weiteren personellen oder taktischen Überlegungen will der Bundestrainer insbesondere die Australier so lange wie möglich im Unklaren lassen. Ein etwaiges Einspielen der ersten Elf oder das Üben von Standardsituationen fand im Verborgenen statt. Dass in dieser Hinsicht viel getan wurde, beweist die Tatsache, dass das Training insgesamt knapp 2 Stunden dauerte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 11. Juni.
In der feuchtwarmen Luft können sich auch heute Nacht und morgen wieder teilweise unwetterartige Gewitter entwickeln. Am Wochenende wird die Schwüle von kühlerer Luft nach Süden gedrängt und zumindest nördlich der Donau beruhigt sich das Wetter wieder. Im Osten und Süden bleibt es heute Nacht weitgehend trocken, während sich im Nordwesten und Westen sowie in der Mitte wieder neue, zum Teil unwetterartige Gewitter entladen. Morgen vor allem im Norden teilweise ergiebiger Regen, örtlich mit Blitz und Donner. Im Osten und Süden längere Zeit freundlich, am Nachmittag sind aber auch dort wieder lokal begrenzte Unwetter mit schweren Sturmböen möglich. Sonst vor allem in der Mitte mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West. Auf der Schwäbischen Alb heute Nacht 12, an der Spree bis 20 Grad. Auf Sylt bei auflandigem Wind morgen 17, in der Lausitz bis 32 Grad. Ab Samstag kühlt es von Nordwesten allmählich ab. Vor allem im Südosten besteht aber noch Unwetterpotenzial. Am Sonntag südlich der Donau noch kräftige Schauer und Gewitter, sonst eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Montag geht es wechselhaft weiter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin Dauerkoalitionskrach, der Streit um Steuern, Opel und Bildung. Außerdem WM-Vorfreude, das große Eröffnungskonzert in Soweto.